Ach. Markus, es ist mal wieder ein herrlicher Morgen. Es ist Dienstagmorgen. Wir nehmen auf, es ist früh. Also jetzt auch nicht so früh. Es sind wahrscheinlich alle, die im Schichtdienst sind.
Wir sind ja nach den letzten Malen sind wir gewohnt, hier früh zu sitzen und aufzunehmen.
Das ist richtig. Heute ist wieder ein Aufnahmetag und das ist auch gut so. Und heute haben wir wie immer weil wir haben auch schon lange keine Zweierfolge mehr gemacht, ne?
Ja, es wird mal wieder Zeit. Aber wir haben, wie du sagst, auch wieder einen Gast da und sind nicht alleine.
Gott sei Dank.
Und in alter Tradition, du hast es letztens so schön gesagt, bevor wir immer irgendwas Falsches sagen, soll sich unser Gast doch einfach am besten selbst vorstellen, bevor wir was Falsches sagen.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich jetzt auf die Unterhaltung, die wir führen werden. Ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt. Mein Name ist Anja. Ich bin, wie das man hier in der Polizei ja so macht, gleich alle privaten Details mitgeben. Ja. Muss man ja. Ich bin 34 Jahre alt, verheiratet und bin sogenannte Seiteneinsteigerin. Das heißt, ich habe im höheren Dienst direkt angefangen, habe vorher Jura studiert, meine beiden Staatsexamina gemacht, vorher auch schon gearbeitet und dann 2020 den Weg in die Polizei gefunden. Bin im höheren Dienst eingestiegen und habe dann quasi hier den klassischen Weg erstmal gemacht, was die Seiteneinsteigerrichtung angeht, mit Ersthospitationsphasen, Ausbildungsteilen, Teil in Münster verbracht, an der Deutschen Hochschule der Polizei und darf jetzt meine dritte Dienststelle besetzen. Vorher war ich auf einem Abschnitt in der Abschnittsleitung, dann habe ich eine Inspektion geleitet in der örtlichen Referaten K und jetzt darf ich mich wiederfinden beim Einsatzleit- und Lagezentrum der Polizei Berlin und bin dort Referentin.
Markus, ich finde Anja jetzt schon toll, weil sie einfach nicht seit 40 Jahren Polizistin ist.
Ja, ich wollte gerade auch sagen, du bist unser erster, wie du schon sagst, Seiteneinstieg.
Stimmt, ja, du bist eine Premiere.
Ja, ich habe ein bisschen euch ja natürlich schon zugehört. Deswegen habe ich gerade, als ich heute Morgen ja hier reinkam, gesagt, ach ja, die Stimme kenne ich, kann ich zuordnen. Ja, ist mir tatsächlich bewusst. Deswegen habe ich es auch gleich mal mit am Anfang reingepackt, weil das, glaube ich, ein Zweig ist, den ihr bisher noch nicht so hattet. Und das mit Sicherheit auch mich persönlich zumindest sehr freuen würde, wenn da draußen das jetzt noch irgendjemand hört und sich denkt, boah, Seiteneinstieg, könnte ich mir auch vorstellen.
Du hast gesagt, du hast Jura studiert gehabt. Dann einfach gesagt, ja, Polizei als Arbeitgeber.
Finde ich gut.
Nein, finde ich gut, weil wir entscheiden uns zwar für den Polizeivollzugsdienst und wissen ja so ein bisschen irgendwie, was kommt, aber du bist ja nun in einem ganz anderen Gebiet gewesen. Wie war auch, wie nennt man Dienst, ältere Späteinsteiger?
Anja kann richtig was.
Ja.
Anja hat was Richtiges studiert, Markus, ohne unser Leben davor klein halten zu wollen. Anja hat wirklich was gelernt.
Die einen sagen so, die anderen sagen so, aber ja.
Aber wie kam's?
Tatsächlich werde ich das sehr häufig gefragt. Meine erste Antwort ist, ich habe meine Jugendliebe wiedergefunden, weil tatsächlich war es so, dass ich mit 16 eigentlich schon zur Polizei wollte. Ich komme aber aus Rheinland-Pfalz, aus Mainz. Damals war das so, dass ich dafür hätte meine Schule abbrechen müssen, weil ich auf dem Gymnasium war. Wie soll ich sagen, mit 16 ist man, glaube ich, noch formbar und das fand meine Familie jetzt nicht ganz so gut. Und dann hatten wir so ein bisschen den Deal, naja, erstmal Abi fertig machen, dann mal gucken, wo es hingeht und dann können wir nochmal drüber reden. Ja. Und mal gucken, wo es hingeht, war tatsächlich dann das Jurastudium, weil ich mich dann viel stärker interessiert habe für Gefängnisse, Tatsache hauptsächlich, und Staatsanwaltschaft. Und dann habe ich das Studium gemacht. Und es ist auch so, man macht ja zwei Staatsexamina und nach dem ersten Staatsexamen ist man aber eigentlich nix. Also man darf sich dann zwar Jurist schimpfen, aber man hat irgendwie nicht so richtig, man darf nicht so viel, wie man sich eigentlich erhofft. Wenn man vor Gericht möchte, wenn man Anwalt werden will und so weiter, braucht man das zweite Staatsexamen. Und da war in mir so ein bisschen dieser Gedanke von, irgendwie will ich nicht so ganz was Halbes haben für mich persönlich. Habe mein zweites Staatsexamen gemacht und bin damals schon für das zweite Staatsexamen nach Berlin und habe dann, während ich das noch gemacht habe, schon gearbeitet in der Jugendstrafanstalt und in der Justizvollzugsanstalt für Frauen und bei einem Anwalt in der Kanzlei mitgearbeitet und während dieser ganzen Tätigkeit habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, es ist einfach viel zu wenig Mitmensch. Es ist sehr viel Akte, auch wenn man sich den Staatsanwalt immer so vorstellt, wie er im Gerichtssaal steht und da plädiert und so. Das habe ich auch gemacht, aber tatsächlich irgendwie zweimal in der Woche und das war mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Und dann stand ich kurz vor meiner mündlichen Prüfung und eine Freundin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Polizei gerade ausgeschrieben hat für den höheren Polizeivollzugsdienst als Seiteneinstieg. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich halt wirklich gefühlt, als hätte ich irgendwie so ein Bild von meiner Jugendliebe gesehen und so gedacht, oh, da ist er. Und dann war das die Polizei und irgendwie, ich gebe auch offen zu, meine erste Bewerbung war so ein bisschen, oh, Zeitdruck, ich muss die da jetzt hinschicken, weil ich hatte noch meine mündliche Prüfung vor mir und war vielleicht im allerersten Moment nicht so ganz durchdacht, was so dieses Auswahlverfahren noch so für mich bereithält. Genau, während des Auswahlverfahrens gab es ja die unterschiedlichsten Hürden, was gleich ist wie bei euch.
Das hätte ich nämlich jetzt als nächstes gefragt, aber ich wollte nicht unterbrechen. Ja. Kannst du das mal ausführen? Was musst du denn als was musstest du als Auswahlverfahren durchlaufen? Weil, also bitte korrigier mich, wenn ich jetzt was richtig Doofes sage. Du bist ja.
Wir haben Talent dafür.
Und das passiert häufig. Ist es richtig, dass du nicht den klassischen Polizeivollzugsdienst machst, wie Markus und ich jetzt? Also, wir sind jetzt schon so lange draußen, Markus.
Ja, wenn man natürlich. Also bei den jahrelangen Dienst.
Wir haben diese Behörde durchgespielt. Nein, wir sind ja quasi in der Sachbearbeitung oder wenn du bei K1 bist oder als Schutzpolizistin, bist du ja auf der Straße, auf dem Abschnitt, auf einer Einsatzhundertschaft. Hast du das auch gemacht jetzt in deiner Zeit jetzt bei der Polizei? Nein, oder?
Jein.
Okay.
Also es gibt für die Seiteneinsteigende eine Hospitationsphase. Mhm. In meinem Fall muss ich sagen, ich hatte Glück, dass Corona war. Also ich muss es tatsächlich positiv formulieren. Deswegen war ich nicht so viel in Münster, wo man an die Hochschule ja nochmal muss, für die Aufsteigenden den Master zu machen. Für uns als Seiteneinsteigende ist das sozusagen Hörfach. Also wir sind bei allen Kursen dabei, aber wir schreiben die Klausuren dann nicht nochmal, weil wir unsere Laufbahnberechtigung bekommen haben durch das Staatsexamen. Mhm. Wobei da kurzer Einschub, man kann auch mit einem anderen Master einsteigen neuerdings. Jetzt zwei Jahrgänge schon so, die dann aber mit einem anderen Master einsteigen, die machen auch nochmal die Prüfungen. Also es sind so zwei verschiedene seiteneinsteigenden Laufbahnen. Okay. Meine war dann die ein bisschen verkürzt und dadurch, dass aber Corona war, hat die Deutsche Hochschule der Polizei viele Kurse online gemacht, sodass wir viel in Berlin waren und nicht in Münster. Und das hatte für mich den Vorteil, dass ich in der Zeit sehr viel auf Dienststellen war. Also ich bin im Vergleich zu anderen, die wirklich nur ein paar Wochen hatten, bin ich fast 8 Wochen auf der EHU ganz normal mitgefahren, als Praktikant quasi.
Ja.
Hatte fast 9 Monate auf einem Abschnitt, wo ich Funkwagen ganz normal gefahren bin und dementsprechend auch irgendwann tatsächlich in der zweiten Position mitgefahren bin. Ich habe ganz normal das Einsatzlehre-Training, was ihr auch habt. Ich habe auch Handfesseltraining gemacht, ich habe auch eine Waffe. Ich bin eine Vollzugsbeamtin, was bedeutet, ich mache ganz normalen Vollzugsdienst und wenn die Situation, also ich darf Funkwagen fahren und in meiner Zeit auf dem Abschnitt habe ich das auch immer mal wieder gemacht, aber es ist grundsätzlich als höherer Dienst in einem anderen Aufgabenzuschnitt vorgesehen, aber von der rechtlichen Bewertung bin ich genau das Gleiche wie ihr.
Und das heißt, du musstest dann auch den Sport, also jetzt okay. Yes. Ehrlich, ja,
musstest also ich den Sporttest. Die Einstellung ist exakt das Gleiche. Ich habe den Computertest gemacht, habe dann den Sporttest gemacht, dann kommt ja dieses Interview, das am Telefon, dann habe ich das Assessment Center gemacht und danach hatte ich auch mein Interview nochmal, wobei für den höheren Dienst ist es bei der Präsidentin und bei euch ist es ja in so einem Gremium, was quasi von der PA, gehobenen Dienst, glaube ich, hauptsächlich ausgerichtet ist.
Aber das ist ja, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe, ist ja mal ein Jahr Münster und ein Jahr
dezentral hier in Berlin.
Dann nochmal in jedem Bundesland, wo man dann irgendwie herkommt. Das ist ja Münster ist ja zentral dann irgendwie für alles. Und diese Seminare, die du gerade erzählt hast, die sind dann sozusagen nach dieser Zeit in Münster, wenn du dann hier
davor.
Bist?
Davor. Ganz also davor, okay. Dadurch, dass ich nicht die 2 Jahre habe, sondern bei mir das verkürzt ist als Jura-Seiteneinsteigerin, habe ich quasi davor etwa ein Jahr Hospitationsphase, in der ich nur das mache, was ihr in der Ausbildung macht. Viele Dienststellen sehen, viel Input, Polix, irgendwelche Handfesseltrainings, Verhaltentraining. Früher hieß es noch hier Vorgehen gegen bewaffnete Straftäter, jetzt heißt es ja anders. Quasi alle Themenfelder, die
TSB, genau.
Ich habe gedacht, ich teste euch mal, ob ihr das auch noch wisst.
Das wissen wir natürlich.
Habt ihr aus den Folgen schon mitbekommen, dass ihr es mit den Abkürzungen noch so ein bisschen hakt.
Na, mittlerweile ist hier schon, hat Lisa ja ein Sternchen.
Ich hab ein Sternchen und ich habe mir das Wort FEM auf dem Knöchel tätowieren lassen.
Nein, natürlich nicht. Genau, also diese Sachen gehören alle in das erste Jahr und in dem zweiten Jahr ist man dann in Münster. Aber wie gesagt, bei mir durch Corona hatte ich ein bisschen mehr Zeit hier.
Ich finde das super spannend, so weil ich davon oder mich noch gar nicht so groß mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Es hieß nur, Masterstudiengang ist ja irgendwie möglich und ich wusste es auch von Münster, wie das Ganze läuft. Man kommt so mal ins Gespräch darüber.
Ich dachte ja, ich bin ja mit der Prämisse vor 3 Jahren eingestiegen, dass ich gerne in den HD möchte mal irgendwann. Bin jetzt aber, nachdem die HWR jetzt in weite Ferne rückt, gerade sehr, sehr froh darüber, in der Praxis zu sein, die Behörde jetzt nochmal in vollen Zügen genießen zu dürfen und kennenzulernen und meinen Schreibtisch mal jetzt nicht wechseln zu müssen.
Ja, das muss ich ja. Ich hatte ja schon in mehreren Folgen mal gesagt, dass ich mehr der praktische Typ bin und deswegen ist es mal schön, ja, jetzt auch diesen Arbeitsalltag zu erleben. Ja klar, wir hatten halt, du hast mehrere Dienststellen ja teilweise dann für 8, 9 Wochen oder irgendwas erlebt. Bei uns war es ja auch, ja, es waren 6 Wochen, aber...
Auch eher 5, oder?
Ja, es kam auch so ein bisschen darauf an, wie irgendwie was denn gefallen ist, so ein bisschen. Und ja, es ist natürlich in 3 Jahren empfand ich das immer natürlich ein bisschen wenig. Deswegen gebe ich dir voll recht.
Danke.
Bitte.
Anja, dein Studium ist abgeschlossen, du bist im höheren Dienst. Ich sehe das an deinen, heißt das Schulterklappen, Markus?
Ja,
ich
guck sehr extra gut. Nicht
an die Lezen,
ja, ist richtig. Wie? Wie richtig?
Liezen.
Liezen?
Okay, Markus' Augen werden so groß, weil Anja nicht so kann. Naja, also Schulterklappen tatsächlich. Ich weiß nicht, warst du beim Bund?
Ja, sicher.
Nein, war natürlich nein. Nicht, nein. Weil das manchmal merkt man so ein bisschen, dass die ein oder anderen Begrifflichkeiten irgendwo aus... Wir haben ja viele Kollegen, die vom Bund quasi nochmal dann zu uns kommen.
Ja.
Nee, also Schulterklappen...
So, Markus, ja, kannst auch mal was von mir lernen. Nicht immer umgekehrt.
Und gerade hat eigentlich Anja mir das erklärt.
Zurück, zurück zu Anja.
Naja, aber deswegen, also, ich kannte den Begriff nur so, ich dachte so, Schulterklappen ist so dieses, naja, dieses Normalo-Wort. Und jetzt. In der Behörde haben wir für alles tolle Fachwörter.
Ja, das ist richtig, da muss ich dich in Schutz nehmen, das stimmt, ja.
Ihr sagt ja auch viel Uniform, ne? In meine, also das Fachwort wäre auch Dienstbekleidung. Das muss ich dann jetzt hier auch schon richtig klug scheißern. Ja,
also du hast eine sehr schöne Dienstbekleidung.
Ja, ich weiß schon. Du, das ist das Los des HD. Der ist immer irgendwo am Klugscheißern und dann geht man wieder, weißt du. Ja, vielen Dank, vielen Dank.
Und darauf wollte ich nämlich jetzt auch deine Dienstbekleidung. Ja, mein Gott, wir verquatschen uns hier. Da sind nämlich zwei goldene Sterne drauf. Jetzt habe ich eine Frage. Wir sind ja eingestiegen, Markus, mit einem silbernen Sternchen. Mit einem silbernen Sternchen.
Ja. Streifen.
Ja, Streifen zuerst.
Nee, ich meine jetzt nach dem Studium.
Ja,
Markus.
So, ja. Ja,
und
natürlich.
Wir schon mal gar nicht bei uns, wir müssen uns das ja auch immer nur vorstellen, weil wir als Kripus haben ja keine Dienstbekleidung.
So unsichtbare Schulterklappe, der Dienstbekleidung.
Stark, das wird mit uns hier noch.
Ja. Da ist ein silberner Stern drauf und ich sehe bei dir jetzt gerade zwei goldene Sterne. Yes. Heißt das, du hast schon, bist du schon befördert worden einmal oder steigst du mit zwei goldenen Sternen ein?
Nein, man steigt nicht mit zwei ein.
Okay.
Man steigt mit einem ein. Dann ist man Rat bzw. Rätin. Mhm. Entweder Polizei oder Kriminalraträtin. Und ich bin jetzt Oberrätin.
Also ist das gleich wie bei uns der OK, der HK, also der KK, OK, HK. Ist das bei dir dann ähnlich? Also Rätin, Oberrätin?
Jetzt bin ich gespannt.
Haupträtin?
Kommt jetzt auch
Superrätin. Superrätin.
Super, genau, Überrätin kommt dann.
Überrätin, genau. Übermenschliche Rätin. Genau.
Ja, und dann kommen natürlich die nicht zu beschreibenden Dienstgrade.
Dann kommt die Lorbeerblätter, wie ich immer so schön sage.
Nee, es ist Rat, Oberrat, beziehungsweise Rätin.
Uh-huh.
Und dann kommt der Direktor, beziehungsweise Direktorin. Danach kommt leitender Direktor, Direktorin. Dann sind wir schon bei 4 Sternen, genau. Und dann wechseln wir sozusagen von 4 Sternen auf Eichenlaub mit...
Das ist Fachwort, dieser Nicht-Lorbeerblätter.
Eichenlaub mit einem Stern. Da sind wir dann auch ein bisschen, also es heißt Direktor, leitender Direktor. Danach kommt Direktor bei der Polizei Berlin. Das wäre dann einmal Eichenlaub mit einem Stern. So, und jetzt wird es natürlich so weit, das sind schon Gefilde für mich. Da denke ich überhaupt nicht drüber nach. Insofern haben wir dann natürlich Eichenlaub mit 2 Sternen. Und
jetzt haben wir erstmal einen Stern bekommen, jetzt lass uns erstmal den
Weg. Ich wollte gerade sagen, dream big, Markus, das hat man uns hier beigebracht. Du bist jetzt gerade, jetzt beschreib doch mal deine, was auch so Befehlston, ne? Markus, nur noch denken, hier sitzt der HD vor uns. Anja, wärst du so freundlich?
Du weißt doch, die Bitte ist die höchste Form des Befehls. Also wer weiß, was du
sagst. Stimmt, das ist auch schon wieder. Also, wieso würdest du bitte deine Hausaufgaben im Zukunft machen?
So, ne?
Könntest du uns denn deine jetzige Dienststelle mal beschreiben?
Ja.
Bitte.
Sehr gerne, sehr gerne. Im Moment bin ich beim Einsatzleit- und Lagezentrum. Das ist also angebunden in der Landespolizeidirektion. Dazu gehört es und ist quasi die Dienststelle, die ehrlich gesagt verschiedene Funktionen hat. In Bürodienstzeiten, wenn sozusagen hier alle da sind, sind wir hauptsächlich ein bisschen Informationssammelstelle. Wir überblicken, was in Berlin so los ist, also die ganze Stadt. Wir können quasi das so ein bisschen monitoren. Wir können uns angucken, was machen unsere Kräfte draußen gerade. Also die melden sich bei uns über die verschiedensten Systeme. Also wir haben ja viele, viele verschiedene Systeme, wo man sagen kann, wo man sich jetzt gerade befindet und was man jetzt gerade macht. Und können das so ein bisschen im Blick behalten. Und damit wir nicht alle Einsätze uns ständig durchlesen müssen, haben wir den großen Vorteil, dass wir ein System haben, was für uns Einsätze priorisiert. Also entweder, wenn für euch jetzt zum Beispiel Sonder- und Wegerechtsfahrten, also Blaulichtfahrten quasi eine Rolle spielen, dann werden die gleich schon markiert. Und wenn dann bestimmte Einsatzanlässe sind, dann werden die doppelt markiert und dann ploppen die bei mir auf dem Bildschirm auf und ich kann sie quasi, wir sagen immer, mitlesen. Also wir lesen das, was draußen gefunkt wird. Da spielt ELS 22, da hattet ihr ja auch schon einen Gast, große Rolle, weil die quasi vorfiltern für uns, was für uns relevant ist und uns das, wir nennen das immer hochschicken, aber am Ende des Tages ist es quasi ein Marker dran sitzen und gucken uns das an. Und wenn da jetzt irgendwas aufploppt, was besonders groß wird, dann beschäftigen wir uns damit auch inhaltlich, gucken, was machen die Kräfte draußen gerade. Wir verstehen uns gerne, auch wenn es bei den Kräften manchmal nicht ganz so ankommt, als Servicedienststelle. Das heißt, wir versuchen zeitnah mitzubekommen, was da jetzt gerade los ist und wo es vielleicht notwendig ist, dass wir unterstützen. Sei es durch andere Kräfte ranzuführen, die jetzt nicht auf diesem Funkbereich unterwegs sind, oder sei es dadurch, dass wir technische Mittel heranführen, oder sei es im schlimmsten Fall, wenn die Sache richtig hochkocht und da vielleicht tatsächlich so eine lebensbedrohliche Geschichte entsteht, dass wir die Führung an uns nehmen, mithilfe auch in bestimmten Zeiten von der Führungsgruppe des Lagezentrums, die allerdings, ist jetzt tatsächlich auch ein bisschen kompliziert, bei unserer Direktion Einsatz und Verkehr angegliedert sind. Also wir sind eigentlich nicht eine Dienststelle, aber wir sitzen direkt nebeneinander, um das halt schnell agieren zu können. Und die können dann quasi eine Situation ausrufen, in der alle Kräfte auf eine Funkgruppe kommen, alle Kräfte zusammengezogen werden, alle Kräfte unter einer Führung sind. Das ist sozusagen die Hauptaufgabe in den Bürodienstzeiten, weil da ja alle Entscheidungsträger im Haus sind. Und wenn irgendwas ansteht, wo ein Entscheidungsträger angerufen werden muss, dann machen das ja die Kräfte auf ihren ganz normalen, hierarchischen, organigrammmäßigen Wegen. Wenn wir außerhalb der Bürodienstzeiten sind, sprich meistens, dann bin ich die höchste Beamtin im Dienst. Was bedeutet, ich vertrete im Endeffekt alle. Also es ist so ein bisschen so, ich bin die Vertretung der Behördenleitung. Wir machen Pressestelle mit da oben. Wir machen Kräftebude, also sprich Steuerung von den Kräften. Wir sind die Ansprechpartner für die Hundertschaften, die draußen sind, für unsere Landeseinsatzreserve, die wir ja immer im Dienst haben. Wir sind Ansprechpartner für alle Kripo-Stellen, die irgendwelche Einsätze gerade planen. Wir sind Koordinatoren dessen, was an sich so los ist. Und wenn in der Nacht tatsächlich dann so eine Einsatzlage entsteht, dann führe auch ich die in persona und bin quasi dafür verantwortlich, wo die Kräfte hinkommen, wie wir damit umgehen. Und dann gibt es noch so ein paar kleine Aufgaben, die aber irgendwie ein bisschen langweilig sind und so ein bisschen bürokratisch, irgendwie wie diese formellen Nachrichten, kennt ihr ja auch, die habe ich dann immer auf dem Tisch und lese mir die durch und frage mich so, muss man die so schreiben? Kann man machen?
Oh Gott, Gott sei Dank, dass ich das nicht sage.
Ich lese auch manchmal Vorgänge, wenn dir das jetzt vielleicht...
Nein, finde ich gut, dass das auch mal gesagt wird, weil damals als wir noch Anwärter waren und diesen Podcast gemacht haben, ich meine nicht, dass unser Stand jetzt beamtentechnisch sicherer wäre. Ist das immer, wenn wir was gesagt haben, war das immer gleich, wie kann das sein, dass wir das jetzt so sagen? Und ich finde das mal ganz gut, wenn das auch Führungskräfte aus dem höheren Dienst sagen, dass das nicht immer alles das Grüne, das Gelb-Grüne vom Ei.
Das schon Grüne
mal
vom Ei?
Hast du schon mal ein grünes Eigelb gesehen?
Ich glaube ja schon, aber ich weiß ja nicht, ob du schon dir das noch vielleicht so
das, aber vielleicht ist das, genau, das ist eben das Grüne vom Ei. Also nicht und nicht das Gelbe vom Ei ist. Bist du die Managerin der Lage dann sozusagen, wenn so eine große Einsatzlage entsteht?
Ja, ich finde das eine ganz gute Zusammenfassung. Es ist natürlich so, dass ich das nicht alleine mache. Ich habe da ein Team. Wir sind normalerweise, auch wir haben natürlich mit Krankheiten und Ausfällen und was auch immer alles zu tun, das kennt ihr ja. Aber eigentlich sind wir, wenn die Führungsgruppe da ist und da auch ein HD da ist, normalerweise haben die auch einen, dann gebe ich das sogar ganz ab. Das ist sehr angenehm. Aber wenn ich das mache, dann ist es so, dass ich normalerweise mindestens 4 Leute habe, die mir tatsächlich zuarbeiten. Also wo ich schon irgendwie diejenige bin, die sagt, was ich gerne am Ende raushaben will, aber faktisch, und da lege ich auch unfassbar viel Wert drauf, kann ich mich auf den Kopf stellen, singen und mit den Füßen strampeln, wenn die Leute das nicht umsetzen, und damit meine ich vor allem auch die Basiskräfte, dann passiert da nichts. Und insofern bin ich eigentlich diejenige, die versucht, das, was die Kolleginnen und Kollegen auf der Straße schon vor allem so viel richtig machen, quasi zu unterstützen, ihnen so ein bisschen den Druck wegzunehmen, dass sie die Verantwortung für die Situation haben. Also ich nehme quasi die Verantwortung zu mir und sage, okay, ich habe den Hut auf, ich halte auch den Kopf hin, das ist mein Name und so weiter, und versuche dann zu unterstützen, dass das, was vor Ort läuft, so laufen kann, wie es sollte. Das ist so ein bisschen, also ja, es ist Managen, aber ich würde sagen, vom Erfolg abhängig ist es ehrlich gesagt eigentlich eher von allen anderen.
Wie schnell bist du so in dieses ganze Polizeithema reingekommen?
Genau, und identifizierst du dich als Polizistin oder als Juristin?
Nein. Ich würde sagen, ich bin Polizistin mit Leib und Seele. Mhm. Ich genieße das. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich die Chance damals bekommen habe, dass ich sie so wahrnehmen konnte. Ich bin massiv, auch wenn mir gewisse Missstände selber bewusst sind, aber ich bin massiv positiv eingestellt, was unsere Behörde kann und was wir können und was wir untereinander können. Und ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass wir schwarze Schafe haben, aber dass es die leider überall gibt und dass wir insgesamt aber einfach gut sind. Das lebe ich auch und das ist auch was, was mir tagtäglich total wichtig ist, weil natürlich lese ich, also habt ihr ja gemerkt aus meiner Beschreibung, nur die Sachen, die halt wirklich Scheiße sind, wo wirklich Sachen passieren, wo man echt an der Menschheit zweifeln muss, wo man sich wirklich so denkt, was das? Also wieso um alles in der Welt tun die Leute das? Was passiert in der Stadt? Was passiert manchmal auch unter Kollegen? Ich bin massiv schockiert, dass es immer wieder auch Kollegen gibt, die einfach überhaupt gar keinen Bock mehr auf diese Arbeit haben und dementsprechend auch ihre Sachen so aussehen, wenn man die liest und man sich so denkt, was ist das denn? Ich glaube, dass wir Menschen generell dazu neigen, schneller auf dem negativen Fokus zu sein als auf dem positiven. Und wenn ich mich hier so umgucke wie mein Alltag, ist es der positive Fokus halt viel, viel größer. Aber ich habe so auch 5% Jurist und manchmal kommt der so durch und sagt dann auch so Dinge wie, ihr wisst aber schon, dass das jetzt hier irgendwie keine Rechtsgrundlage hat und wir vielleicht hier mal kurz aussteigen sollten. Oder dass ich manchmal auch so Sachen feststellen muss, wo ich so sage, also wir haben jetzt hier irgendwie 2 Regelungslagen. Ja, nee, passt nicht. Müssen wir nochmal gucken, wie man Gesetze liest und wie man so Regelungslagen liest. Ja, nee, ich würde schon sagen, ich bin mit Leib und Seele Polizist. Und ich würde auch voll gerne wieder, weiß ich nicht, nochmal so ein bisschen Praktikum auf der EU machen und draußen rumfahren.
Oder aber
so.
Kannst du das? Also könntest du das denn nochmal einfordern für dich? Oder ist es im Rahmen deines Dienstgrades nicht mehr möglich?
Grundsätzlich ist es ja so, dadurch, dass ich berechtigt bin und rechtlich natürlich die Zulässigkeit an sich habe, ist es so, dass ich mich eigentlich keiner abhalten könnte zu sagen, wenn ich jetzt auf einer bestimmten Dienststelle bin, dann fahre ich halt raus und fahre Einsätze mit. Faktisch ist es so, dass wir natürlich auch als HD ein bestimmtes Aufgabenfeld haben und das natürlich vorrangig ist. Und wenn ich das abgearbeitet habe, dann kann ich im Zweifel auch darüber hinaus etwas machen. Es gibt aber auch Kolleginnen und Kollegen, die, also ihr seid ja jetzt beide insgesamt ja sehr offen. Und ich bin ja auch hier reingekommen, aber erstmal so, hallo du, sagen wir überhaupt du und so. Dennoch gibt es Dienstkräfte auch an der Basis, die mir schon gesagt haben, dass sie mich nicht duzen möchten, weil sie das einfach entweder so gewohnt sind oder weil sie für sich selber das brauchen, um Distanz zu halten oder weil sie in ihrer eigenen inneren Welt irgendwie dadurch bestimmte Kategorien und Grenzen haben, die sie für sich brauchen. Und dann ist das auch okay. Und die würde ich aber dann zum Beispiel nicht dazu zwingen, mit mir Funkwagen zu fahren. Oder da ist es mir viel zu wichtig, dass ich ja nicht nur Dienstkräfte habe, von denen ich einfach irgendwas verlange, sondern dass die eben auch bestimmte Grenzen haben. Und da finde ich, kann man das dann auch einfach wahren. Bis zu einem gewissen Punkt, weil leider Gottes bin ich ja dann trotzdem noch an ganz vielen Punkten Vorgesetzte und dann muss ich ja manche Sachen halt hingucken, ansprechen.
Ich finde das voll spannend, was du sagst, weil ich finde, das ist auch, ich möchte das gar nicht Problem nennen, weil mir das natürlich sehr entgegenkommt, dass wir uns hier alle duzen, also zumindest alle im gehobenen Dienst ist das ja so, ne, ich bin der und der und dann, aber zum Beispiel, ich muss immer an unseren Herrn Büttner denken, Markus, den haben wir ja auch immer gesiezt und so ganz zum Schluss, obwohl das immer ein sehr gutes, lockeres, offenes Verhältnis war und auch sehr vertrauensvoll, wie ich immer fand, haben wir ja trotzdem, also bis zum Schluss, irgendwann hieß es dann, Herr Büttner, du, ist mir dann so zwischendurch rausgerutscht. Aber ich habe mir das auch immer wahren wollen. Ich frage mich, manchmal komme ich in Zwiespalt, wie gut finde ich das, dass wir alle so cool miteinander sind und uns alle so duzen und sowas. Und auf der anderen Seite kommt mir das natürlich total entgegen, weil ich bin die letzte Person, die da steht und die ganze Zeit sagen würde, könnte ich mal bitte ganz kurz sie und...
Ja, weiß ich nicht, ich schaffe das vielleicht so 1-2 Tage, wenn ich irgendwo bin, aber dann ich rutsche wirklich einfach von Natur aus sehr schnell ins Du. Und aber es bringt auch meinen früheren Job irgendwie mit sich.
So, und das wollte ich mich gerade sagen. Ich war zum Beispiel auch, wenn ich in der Schule gearbeitet habe, die Kiddies haben mich immer geduzt. Die haben angefangen mit sie und dann fand ich das so affig irgendwann, weil ich war keine Lehrerin, ich hatte nicht das Verhältnis, dass ich die benoten musste und sowas. Ich habe mich immer duzen lassen und ich auch im Alltag, egal wo ich hingehe, im Laden oder sonst irgendwas, ich duze alle Menschen. Ist auch, glaube ich, nicht richtig. Spannend.
Ja.
Spannende Unterhaltung.
Ja. Aber tatsächlich finde ich das spannend, weil die Frage, die mir dann ja immer, also ich bin ja sozusagen nur in Anführungszeichen auf der einen Seite, weil klar habe ich meine eigenen Vorgesetzten, aber von diesem GD-Führungskraft, GD und dann HD. Ich habe ja jetzt auch eine Menge GD-Führungskräfte schon gehabt und mit denen habe ich diese Unterhaltung auch sehr häufig geführt. Und für mich ist ja immer nur entscheidend, ob sich dann alle Leute mal kurz fragen, warum möchte ich XYZ? Warum duze ich eher? Warum finde ich sie irgendwie besser oder schlechter oder was auch immer? Weil ich glaube, dass es eigentlich völlig egal ist. Jemand, dem man keinen Respekt entgegenbringt, dem bringe ich auch keinen Respekt entgegen, wenn ich ihn sieze. Und andersrum genauso. Das heißt, für mich ist es immer entscheidender und das gilt übrigens, um jetzt mal so leicht philosophisch global hier fast schon zu werden, aber eigentlich für alles. Weil wenn man sich immer wieder fragt, warum empfinde ich gewisse Dinge so, ich, für mich, was macht es bei mir? Wieso löst es bei mir XYZ aus? Ich glaube, dann kommt man sehr schnell an einen Punkt, wo man einfach sich selber dann entwickelt und irgendwann dann so merkt, ist eigentlich egal, ich respektiere den Vorgesetzten immer, ob der jetzt du oder sie ist. Und wenn man sich klar macht, dass er halt nun mal trotzdem Chef oder Chefin ist und es nun mal einfach irgendwann an eine Grenze kommt, wo man dann halt das auch mal rauskehren muss, ich glaube, dann ist du und sie relativ wurscht. Aber dieses sich darüber klar werden, ist nicht jedem so klar.
Ich kenne ein paar Führungskräfte, die in unserem Alter tatsächlich sind, ne? Also guck mal, du bist ja, also jetzt mal das Extrembeispiel. Also ich meine jetzt auch der GD, also ich habe nur Erfahrung mit dem GD. Außer jetzt natürlich mit unserer Führung damals von der PA-Leitung.
Ja, aber wir sind ja auch
so
relativ spät halt reingekommen. Genau. Also dass eben aber viele auch, Leute ne? auch vorher
Anja,
schon.
Du bist jetzt 32, hast du gesagt?
Oh, das ist schön, ja. Ich habe mich wirklich gut gehalten. Hier. Nein, 34 bin ich immerhin schon.
Ja. Okay, also das ist HD. Also so weit weg, ich bin ja wie gesagt, das ist ja ganz weit weg von mir. Aber auch Führungskräfte im GD, die dann so alt sind wie wir oder teilweise auch jünger. Und dann denke ich immer, ja, warte mal, das ist ja trotzdem deine Führungskraft. Und ich bin sowieso die Letzte, die auf Alter und sowas rumpochelt, obwohl ich noch nie so viel gesagt habe, wie alt ich bin in den letzten 3 Jahren, glaube ich. Also ich habe sehr häufig darauf bestanden, dass ich dachte, liebe Führungskraft, du kannst mit mir auch sprechen, wie mit einer 34-jährigen Frau, 35-jährigen Frau. Ich bin nämlich nicht mehr 18, 19. Das ist so, ist alles in Ordnung.
Ich hatte dich vorhin ja mal gefragt und wir hatten dieses schon mal ein Thema in anderen Folgen, was ich recht spannend finde. Wie ist es für dich dann auf einmal so auch diese Entscheidung, ja so Einsätze zu machen, Einsätze zu führen? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Ding als wie jetzt irgendwo, wenn wir da auf der Straße unterwegs sind, gerade auch Waffenträgerin zu werden. So einfach so diese ersten Momente. Ich finde es halt sehr spannend, diesen Seiteneinstieg.
Voll, ja.
Ich möchte den halt jetzt sehr ausschlachten.
Ja, klar.
Gute Frage, ehrlich gesagt, weil ganz am Anfang, dadurch, dass ich mich ja schon früh damit beschäftigt hatte und dann ja das kurz zur Seite gelegt habe, war das für mich jetzt keine völlig fremde Gedankenwelt, sage ich jetzt mal. Aber es ist schon so, ich habe am Anfang Unterschiede gemerkt. Also wir haben natürlich, in meinem Durchgang waren wir nur zu dritt in den Seiteneinsteigenden. Das heißt, man hat natürlich nicht ständig für uns eigene Seminare gemacht, sondern wir haben viel mit dem gehobenen Dienst zusammen gemacht. Stimmt nicht. Ganz oft sogar mit dem mittleren Dienst, weil einige von den Kolleginnen und Kollegen waren sehr jung. Und beim Schießen zum Beispiel habe ich das gemerkt. Bis ich das erste Mal wirklich abgedrückt habe, das hat ganz schön lange gedauert und natürlich auch völlig verrissen und weiß auch immer, weil ich das Gefühl hatte, durch die Lebensspanne, die schon hinter mir lag, durch die Erfahrungen, die ich mit den Insassen in den verschiedenen Gefängnissen gemacht habe, wo ja auch Waffen eine Rolle gespielt haben, durch die Lebenssachverhalte im Strafrechtsbereich, in der Kanzlei bzw. bei der Staatsanwaltschaft, habe ich dieses, ich nenne es jetzt mal Ding, im ersten Moment als Möglichkeit, Tatsache Leben zu nehmen, in der Hand gehabt, während die ganz jungen Kollegin das einfach als ein Einsatzmittel, was jetzt halt dazukommt, was jetzt halt so ist und der sagt einem, was man machen muss und hält die so und dann haben die das auch alles so locker weggesteckt und dann sind sie dahin, haben ein paar Mal geschossen, ach, war daneben, ach komm, wir machen nochmal. Und in meiner Welt war das so, oh, ich drück jetzt hier gleich was ab, was, wenn der Falsche da dazwischen gerät, dann gleich Leben nimmt. Und da gibt es tatsächlich einige Beispiele, wo ich sage, dass meine Lebensspanne, und das wird ihr bestimmt auch kennen, dass ihr sagt, oh, keine Ahnung, ich würde mich nie darüber aufregen, was weiß ich, XYZ, kennt ihr bestimmt Beispiele, wo ihr sagt, ey, das würde mir in meinem Alter nicht einfallen, mich darüber aufzuregen, mein Gott.
Nein. Nein.
Lisa doch
nicht. Ich reg mich nie auf über ja. irgendwas.
Genau, also es gibt schon so ein paar Sachen, aber mir war irgendwie klar, dass ich richtig dolle Lust habe, in diesem ganzen Strafrechtsbereich, in diesem Gefahrenabwehrbereich drin zu bleiben und dass ich richtig dolle Lust habe, mit Menschen zu arbeiten, zusammenzuarbeiten, um das Thema Sicherheit, Ordnung und so weiter irgendwie zu bearbeiten. Und da ist, finde ich, die Polizei einfach perfekt für, weil wir so viele Jobs innerhalb eines Berufs sozusagen haben, dass, glaube ich, an so vielen Fronten das gleiche Thema da irgendwie bearbeiten kann, dass das irgendwie für mich, ja, weiß ich nicht, war so ein bisschen so ein Aha-Moment, irgendwie so eine Erleuchtung, ich so dachte, ja, genau, das ist es. Wobei ich trotzdem richtig Bock hätte und das ist, glaube ich, das, was du mal so zwischendrin angedeutet hast. Es ist ja so, dass bei jeder Amtsbezeichnung eine bestimmte Dienststelle oder Dienstposition quasi dazukommt. Und das hat auch zur Folge, dass man gewisse Aufgabenfelder hat. Man kann ja in unserem System, nenne ich es jetzt mal, was hier die Amtsbezeichnung angeht, die trage ich ja als Mensch jetzt mit mir rum und die ist ja nicht an meiner Stelle gebunden. Also es ist ja nicht so, dass ich Stelle X mache und dann bin ich Oberrätin und dann gehe ich an die Stelle Y und da bin ich wieder Rätin, weil man kann ja nicht zurück. Das hat so ein bisschen das zur Folge, was du angedeutet hast. Sozusagen in meiner Laufbahn geht es für mich theoretisch nur nach oben, was bedeutet, dass sich auch nur nach oben die Aufgaben verändern und das natürlich schon irgendwie auch ein bisschen bedeutet, dass man wegkommt von dem, wie man damals eingestellt wurde. Also ich bin ja sowieso als Seiteneinsteigerin schon verhältnismäßig weit weg in Anführungszeichen eingestellt worden, aber auch für euch, wenn ihr euch dann irgendwann bewegt und irgendwann sagt, ey, Führungskraft wäre doch was für mich, dann kommt ihr vielleicht ein bisschen weg von der klassischen Straßenarbeit und das muss man sich schon irgendwie auch so ein bisschen immer vor Augen halten. Und manchmal würde ich mir schon wünschen, dass ich irgendwie noch eine Chance gehabt hätte, vielleicht so 3-4 Jahre im GEDI irgendwo so richtig mitzumischen und noch so irgendwie das ein oder andere vielleicht auch mal einzustecken, auszuteilen und dann erst den HD zu haben. Aber das war für mich zumindest damals keine Option, weil ich irgendwie einfach nach meiner ganzen Studiumszeit und so irgendwie nicht so, gebe ich zu, menschlich nicht mehr so einen Bock hatte, jetzt nochmal die 3 Jahre zu machen.
Ja, verstehe ich.
Obwohl ich Kollegen habe, die das tatsächlich gemacht haben. Also kenne auch Kollegen, die Jurastudium komplett fertig gemacht haben und gesagt haben, okay, sie fangen dann trotzdem sogar im mittleren Dienst nochmal an.
Boah, das ist schon
sehr unterschiedlich. Heftig.
Das Jurastudium, das sind ja nochmal ein paar Semester mehr. So, und ich bin jetzt schon froh, dass wir 3 Jahre rum gewesen sind, aber ich bin kein Theoretiker. Also das war mir alles zu anstrengend zu arbeiten. Also ich schreibe ja sehr gerne, das habe ich ja schon gesagt, aber so dein Hausarbeiten und Recherchieren und ach, weiß ich nicht, das war einfach nicht so meine Materie. Weil das so fernab war, was immer so der große Punkt war. Ich bin nicht so für diese Trennung von Polizei und Uni.
Absolut nicht.
Gerade wenn wir da eben auf dem Gelände der Akademie waren, es war halt immer. Ah ja, krass, die machen wieder irgendwas. Ich habe laufend den mittleren Dienstzeiten irgendwo gesehen und dachte mir, von der Intensität, wie mehr, oder hätte mich das ein bisschen mehr
abgeholt. Der mittlere Dienst, der frisst uns auf der Straße. Muss man auch einfach mal so sagen. Also um auch mal, weil das ja auch mal gerne so, ich habe das ja, oder wir haben das beide oft erlebt, dass man im GEDI denkt, man ist King of Kotlet. So ist halt Blödsinn einfach, ne?
Ja, ich verstehe auch die Frage nicht, wenn du sagst, ja, machst du dann GEDI oder nur mittleren Dienst?
Ja, genau, das
ich
würde ich gerade sagen.
So, ja, aber was heißt denn nur mittlerer Dienst? Ich denke mir, ich bin nicht ansatzweise so qualifiziert, wenn der mittlere Dienst loslegt.
Ist einfach so. Und deswegen, also da auch nochmal bitte an alle, die das vorhaben, das zu studieren oder diesen Weg, wie wir, den Weg in die Polizei einzuschlagen. Lasst euch bitte niemals erzählen, dass der mittlere Dienst schlechter sei als der gehobene Dienst und dass die Schutzpolizei schlechter sei als die Kriminalpolizei. Es gibt überall gute und auch überall schlechte KollegInnen. So wie es auch super Führungskräfte gibt und es auch nicht so gute Führungskräfte gibt. Es ist immer eine Sache des Menschen und nicht von irgendeinem Dienstgrad, einer Laufbahn oder der Farbe der Sterne auf der Schulterklappe.
Ja, das ist einfach, da muss einfach jeder so seinen Weg finden. Es ist genauso nachher diese Entscheidung zu treffen, ja, ist der HD überhaupt eine Option für mich oder bin ich froh auf der Position, wo ich bin, war. Wie du schon mal meinst, eben gerade, ich fand es sehr spannend, dass du einfach sagst, ja, eigentlich so, der Weg geht irgendwie dann nur noch weiter hoch. Ja, wenn du halt jahrelang dann irgendwo so aktiv irgendwo so unterwegs warst und natürlich dann auch viele bürokratische Vorgänge oder Bearbeitungsangelegenheiten nochmal dazukommen, muss man sich ja halt auch überlegen. Und das genauso ist ja egal, ob du jetzt MD, GD in den HD dann irgendwann willst.
Ja. Mein Job als Führungskraft ist ja auch immer Personalentwicklung, was bedeutet, als Beispiel in der letzten Dienststelle, wo ich da Führungskraft war, hatte ich 128 Menschen, die quasi zu mir gehört haben, in die verschiedenen Kommissariate aufgeteilt. Und ich habe versucht, natürlich nicht immer möglich, manche wollen auch nicht, ihnen quasi allen die Möglichkeit zu bieten, ein anständiges Gespräch zu führen und zu gucken, wo kann es hingehen, wo nicht. Und unter anderem gehört dazu natürlich auch, weil die Behörde das möchte, immer wieder auch in die Frage zu gehen, Führungskräfte, wen fördern wir? Viel auch zu sagen, wir wollen gerne noch mehr Frauen auch in Führungspositionen haben. Das heißt, wir haben auch einen Frauenförderplan. Das ist dann nicht nur meine Pflicht. Ich mache es natürlich auch gerne, aber schon auch vorgesehen, dass ich quasi diese Gespräche in die Richtung führe. Das heißt, ich würde immer auch sagen, hier, habe jetzt gerade was erkannt bei dir, Markus. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, du gehst hier irgendwie auf in der Arbeit und so. Ja, irgendwie ist das Gefühl, ich bin nicht so überzeugt. Aber vielleicht führen wir das Gespräch ja irgendwann mal. Und dann führen
lass
wir das
mich
unter
auch
vier.
Mal, lass mir auch mal meine Sternstunde.
Markus führt das dann auch unter 4 Augen, da kann sie dann nicht so.
Ich komme da drauf nochmal zurück.
Ja, das machen wir dann, alles klar. Und da würde ich dann tatsächlich genauso Dinge immer wieder abfragen und man kann dieses Gespräch in 2 Richtungen führen. Entweder man kann sagen, okay, ich muss irgendwie meine Führungskräfte vollkriegen und ich muss unbedingt Frauen dahin bringen und so weiter. Und ich kann die Leute immer so pieken und machen und tun und kann immer wieder sagen, ey, mach mal, muss mal, tu mal. Das ist persönlich nicht mein Vorgehen, weil ich nämlich genau das finde. Ich finde, wir müssen zum einen, also du hast irgendwann mal in irgendeiner Folge gesagt, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Also ich, der ganze Kontext drumherum, das kann man glaube ich nochmal, könnten wir uns vielleicht so auch nochmal unterhalten, aber diesen Ausspruch, den teile ich total und ich glaube, dass das schon sehr früh da anfängt, dass man eben nicht Leute irgendwo hinprügelt, in Führungsposition zum Beispiel, obwohl sie es selber irgendwie nicht so richtig wollen, weil sie Gründe haben. Jeder hat da so seine eigenen. Deswegen ist es mir immer wichtig gewesen oder ist es mir wichtig, wenn ich in diesen Gesprächen bin, genau das abzufragen, zu sagen, ey, wo siehst du dich denn? Und wenn die mir dann sagen, ja, ich sehe mich als Dienstgruppenleiter, dann mache ich nicht einfach den Haken dran und sage, okay, dann schicken wir euch jetzt in das Führungskräfteprogramm und dann wirst du das irgendwann, sondern ich will ja schon auch wissen, warum denn? Und wenn mir dann irgendjemand da so sitzt und sagt, naja, da werde ich dann A13S und krieg halt viel, viel mehr Geld und keine Ahnung was, dann denke ich mir schon so, das ist jetzt irgendwie nicht so ganz das, was ich mir wünsche. Und wenn mir dann jemand sagt, aber ganz fundiert darlegt, naja, irgendwie, ich kann mir vorstellen und so, aber jetzt vielleicht nicht, dann wäre ich auch nicht diejenige, die sagt, doch, du gehst aber jetzt, weil du kannst es dir ja vorstellen. Und manchmal sind wir da, glaube ich, ein bisschen schnell, weil wir haben Führungskräftemangel, das braucht man gar nicht wegzureden, das ist im HD genauso wie im GD. Und natürlich brauchen wir die Leute und natürlich müssen wir gucken, dass wir diejenigen, die sich noch nicht so richtig trauen, dass wir die fördern und dass wir sie pushen, aber dass wir eben nicht Leute überreden. Weil dann passiert nämlich das, dass man irgendwie so sagt, ja, also es war jetzt ganz schön mit der Führung, aber irgendwie würde ich gern wieder auf die Straße und das geht dann plötzlich nicht mehr. Und was ich damit automatisch provoziere, ist total irgendwie Frust, so ein bisschen Unlust in der ganzen Thematik. Man projiziert das auf seine eigene Arbeit, man projiziert es auf seine Mitarbeitenden. Die Mitarbeitenden spiegeln das einem, dass man irgendwie doch nicht so eine gute Führungskraft ist. Dann wird man wieder frustig und dann hat man irgendwie so einen Teufelskreis. Und deswegen hast du vollkommen recht und deswegen würde ich das schon total feiern, dass du sagst, ey, da muss man sich mal Gedanken drüber machen. Und ich glaube manchmal, da muss man jetzt so ein bisschen vorsichtig sein, weil ich bin sehr dankbar darüber, dass wir viele, viele KollegInnen haben, die auch sehr früh hier anfangen und eben hier hochwachsen und dann eben 40 Jahre dabei sind und einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz haben. Aber ich bin manchmal auch ganz froh, wenn es Leute sind wie ihr, die irgendwie sagen, ey, ich weiß schon, mich selber auch irgendwie nochmal anders einzuschätzen und ich habe mich vielleicht, ich nenne es jetzt mal draußen in der freien Wirtschaft, schon mal an der Führungsposition probiert, habe festgestellt für mich, ist nicht so und strebe das deswegen in der Behörde nicht so an, weil, wie gesagt, es den Weg zurück halt so nicht gibt. Ist aber tatsächlich ein sehr diffiziles und sehr schwieriges Thema, weil es einfach so viele Interessenskonflikte da automatisch entstehen, ob privater Natur, Behördenbedarfe, Strukturen in der Behörde, wie sie sind, wie sie sein sollen, wie man sie sich wünscht, Mitarbeitende, die sich bestimmte Führungskräfte wünschen, Führungskräfte der Führungskräfte, die sich gewisse Handlungsweisen wünschen. Und dann kommt ja noch die ganze Medienwelt und alles in der Gesellschaft und was die uns draußen immer noch alles sagen, was wir ja alles so falsch machen. Und das ist schon gar nicht so einfach, glaube ich, für den einen oder anderen.
Stichwort Menschen halt, ne? Die alle ihre Eigenarten mitbringen, die alle ihre Charakterzüge mitbringen und dass es da mal knallt oder an einer Stelle eben mehr kompatibel ist oder weniger kompatibel, ist halt das Normalste auf der Welt. Die Frage muss halt im Raum stehen, kann man dann damit professionell umgehen, wenn das eben dann nicht so kompatibel ist? Und ich finde, das ist das, was eine richtig gute Führungskraft eben ausmacht. Oder auch generell, was auch das, gehen wir mal weg von diesem Führungskraft-Ding, was ein gutes Team ausmacht. Du musst jetzt nicht meine beste Freundin, mein bester Freund werden. Aber wenn es drauf ankommt, begegnen wir uns so wie, also generell begegnen wir uns immer mit Respekt. Und wenn es draußen drauf ankommt, sind wir ein Team und arbeiten zusammen und fangen jetzt hier nicht an, irgendwelche Größenvergleiche zu machen oder
aber auch nicht nur draußen, also es ist mir schon wichtig, weil
auch drin natürlich.
Genau, weil an der Stelle, wo ich jetzt halt bin, ist es schon so, dass ich oft das Gefühl habe oder nicht oft das Gefühl, dass ich manchmal denke, dass gerade jetzt die jungen Kolleginnen und Kollegen, die gerade draußen sind und dann wird einem von irgendwem erzählt, der vor 40 Jahren mal einen Disput mit dem Einsatzleit- und Lagezentrum hatte und das schwingt immer so mit und die kontrollieren da oben. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, also ich bin jemand, der unglaublich viel wissen will und manchmal rufe ich tatsächlich an und sage, hey, sag mal, warum seid ihr denn da jetzt so rausgefahren? Habt ihr noch was gefunden? Und so, dann sagen die, oh, du bist aber neugierig. Sag ich, ja, weil mich das voll jetzt, das finde ich irgendwie spannend. Aber ganz viele Kollegen interpretieren das als, ich kontrolliere sie und sie haben was falsch gemacht. Wenn das Lagezentrum anruft, dann ist was falsch gelaufen. Und es stimmt einfach nicht, sondern auch wir sehen uns als Teil des Teams. Und wenn es da draußen richtig knallt, ich sage euch, ihr alle seid froh, wenn ihr daran gedacht habt zu funken, damit ich oben lesen kann, scheiße, da draußen brennt die Hütte. Weil das kann ich, also im müsst euch so ein bisschen vorstellen, ich habe nur so einen Bildschirm, der ist ein ganz normaler PC-Bildschirm. Da habe ich unten so ein Viertel des Bildschirms ist so ein Fenster und da laufen die Funksprüche auf. Übrigens ein schöner Hinweis, schön, dass ich hier zwei Kripos zu sitzen habe, da kann man es gleich nochmal ein bisschen, die Kripo funkt nämlich nicht so gerne. Nein, aber tatsächlich ist es so, ihr seid meine Augen draußen und ihr seid diejenigen, die draußen irgendwie sehen, was da jetzt wirklich los ist. Weil da draußen kann es sein, dass, keine Ahnung, ein Auto brennt, 4 Autos noch nebendran, das greift fast auf ein Wohnhaus über und außerdem hat noch 2 Ehus denjenigen, der gerade noch den Brandbeschleuniger in der Hand hat und damit rumfuchtelt. Aber ankommt, ja, brennendes Fahrzeug, Sachverhaltsklärung. Ja, und nu? Also, bei einem Fahrzeugbrand brauche ich nichts machen. Aber wenn da noch jemand ist, der irgendwie jemand anderen bedroht und es sind so viele Fahrzeuge, die brennen und es ist ein riesen Wust und es sind so viele Kräfte vor Ort, dann kann es euch helfen, wenn ich oben einfach sage, okay, ich nehme die Führung, damit das wenigstens weg ist.
Bitte.
Ja. Also, wenn ihr das irgendwo hintragen könnt, immer wieder gerne schön mit. Also, gerade ich, also wir sind da oben im Vierschichtsystem unterwegs. Und wir haben aber 6 Referenten, weil wir uns gegenseitig ja auch bei Urlaub und so aushelfen müssen. Und wir alle 6 sind immer wieder in der Abstimmung und sind fest quasi mit dem Gedanken unterwegs. Wir wollen unterstützen, wir wollen helfen, wir wollen nehmen, wir sind auch Polizisten und wir wollen natürlich auch gerne die Einsätze machen. Und dass das alles gut abläuft und wir als Gesamtbehörde einen schönen Einsatz am Ende des Tages haben. Und deswegen immer wieder der Appell, nehmt uns auch gerne so wahr und wir helfen dann auch gerne. Sind dementsprechend auch total froh und glücklich, wenn man uns als Teil des Teams in dem Fall wahrnimmt und dann auch merkt, dass wir genau das auch im Sinn haben. Zusammenzuarbeiten, funktionieren, das abarbeiten und am Ende da irgendwie alle, wohlgemerkt alle, heile rausgehen, weil wir natürlich auch niemanden irgendwo reinschicken wollen, wo man nicht so genau weiß, ob der da wieder heil rausgeht, weil auch das habe ich mir schon einmal anhören dürfen. Natürlich habe ich auch Emotionalität gegenüber allen Kolleginnen und Kollegen, die ich, auch wenn ich sie nicht kenne, natürlich werde ich niemanden irgendwo absichtlich einer Gefahr aussetzen, die jetzt irgendwie nicht berechenbar ist. Und natürlich ist es auch so, dass wir da irgendwie mitfiebern, wenn wir den Einsatz mitlesen. Natürlich nicht bei jedem. Es kann natürlich sein, dass ihr schon Einsätze gefahren seid, von denen ich gar nichts weiß.
Passiert. Ja, ich finde es halt auch interessant, ja, wo du gerade sagst, Funken und schlecht, ja, aber wenn man dann halt mal irgendwas braucht, wenn man irgendwo draußen auf der Straße operiert und irgendwann einen kurzen Weg hat, sich nicht eben, ja, alleine da das ganze Geschehen oder die ganze Lage irgendwie bändigen kann, das ist ja das, was du auch meintest, wir sind irgendwo ein Team und irgendwie müssen wir funktionieren und ist mir vielleicht, ja, manchmal funkt man vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Mein Bärenführer hat immer gesagt von wegen, also so viel musst du jetzt auch nicht durchgehen. Ich habe immer gedacht, ich finde es aber eigentlich gerade für mich, waren das jetzt so die Informationen, die ich eigentlich gerne weitergeben wollte. Mhm. So, und ich habe gedacht so von wegen, ja, das reicht, wenn das. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ist okay.
Also Funken ist auch nie meine Königsdisziplin gewesen. Muss ich mich aber, das weiß ich, auch mehr mit beschäftigen.
Ja, nur wenn das Auto steht, das ist leise. Beim Fahren denke ich mir, was für ein Ding.
Und das ist eine Übungssache, wer es wird. Man kann vielleicht auch mal das so zusammenfassen, wenn so viel gefunkt werden würde, wie geschnattert wird in dieser Behörde, ja, über andere KollegInnen, dann hätten wir vielleicht weniger Probleme manchmal. Oder dann würden wir noch besser, machen wir mal das. Problem ist wieder sehr wertend, ich weiß, deswegen guckst du mich auch schon wieder so an, Markus.
Ich hole wieder gleich meine Mahnungsglocke raus.
Ja, dann würden wir noch besser alle zusammenarbeiten können und auch mit dem Lagedienst. Also das ist ja. Ja,
nochmal kurz dazwischen gehakt, weil du es gerade gesagt hast, Lagedienst ist für die Direktion. Wir sind das Lagezentrum.
Ja,
nur deshalb wichtig, weil das auch auf den, ja, manchmal so durcheinander geht. Der Lagedienst quasi ist immer zuständig örtlich für die jeweilige Direktion. Und wir sind quasi stadtweit nochmal da oben drüber. Wobei unsere Lagedienste und auch K1, also von oben gesehen, ist unser erster Ansprechpartner Lagedienst oder K1. Und die geben dann quasi weiter an die Teams draußen. Mit der Schichtleitung habt ihr ja wahrscheinlich bei K1 oder beim Dauerdienst viel telefoniert. Und der Lagedienst ist dann eher sozusagen der Schupo-Teil für die Direktion, vor allem eben in der Nacht, ne? Wenn es dann quasi niemand anderen an sich so gibt, der da noch Entscheidungen treffen kann.
Ja, deswegen, ja, gerade weil du sagst, eben so Entscheidungen treffen und ich habe meine wirklich beste Lage so, mein Bärenführer gesagt von wegen, ja, setz das Blaulicht raus. Ich denke mir, was, wo hast du denn jetzt irgendwas gehört, dass es losgeht? So, ich denke mir von wegen, ich habe gar nichts mitgekriegt, du hörst halt immer so ein bisschen Gebrabbel, ja, manche Wörter verstehst du nicht und auf einmal gehst du damit Sonne und Wegerecht los. Ich dachte mir so, das hast du jetzt daraus entnommen.
Mir wurde auch mal gesagt, funk nicht, als würdest du telefonieren.
Ja.
Ich war dann so, hallo, also so und so, wir sind jetzt gerade auf dem Weg in die So-und-so-Straße und da ist das und das. Und dann alle so kurze, knappe Ansagen. Und ich so, okay, alles klar.
Wir waren Einbruch gegenwärtig in einem Kaufhaus gewesen. Wir waren auf mehreren Kanälen und mein Funkgerät ging halt nicht. Es war ist kaputt gegangen und ich habe dann das von der Kollegin bekommen. Ja, vielleicht sollte man auf dem Bildschirm drauf gucken, dass da was draufsteht.
Ja, oh, scheiße. Ja,
oh, weil ich halt in der Hektik des Geschehens von meinem Funkgerät irgendwie ausgegangen bin. Und ich dachte noch so, ich funk irgendwie so mit dem Lagedienst. hat. Und nachher sehe ich die ganze Zeit, dass sich, dann so die Stimme meinte und meinte, ja, wer sind denn Sie überhaupt? So, einmal direkt mit der Elstil oder gefunden. Und ich dachte mir, ja, ich bin hier in der 3. das und das. Und die meinte, ja, okay, wir nehmen das halt ja trotzdem mit. Aber dann habe ich auch gedacht, ja gut, das war jetzt so ein bisschen im Eifer des Gewichts. Die sagen einfach nur, wer sind Sie eigentlich?
Aber Markus, sowas passiert. Und ich finde das auch völlig menschlich. Und das meine ich ja immer. Das ist so dieses, wenn dann so Leute sagen, die halt eben schon sehr lange dabei sind, sich darüber lustig machen. Also und zwar, ich meine nicht mit dir darüber lachen oder mit AnwärterInnen oder eben ZAs darüber lachen und sagen, Mann, Alter, ist mir auch schon passiert, sondern das dann so von oben herab kommentieren oder sich darüber lustig machen oder dann eben intern irgendwo darüber geschnattert wird, wo du genau weißt, wenn ich jetzt den Raum verlasse, dann wird dich darüber das Maul zerrissen. Als ob jeder von uns, der frisch angefangen hat, nicht mal so einen Fehler gemacht hat. Weißt du, was mir letztens passiert ist? Bei einer Durchsuchung sind wir mit jemandem nach Hause gefahren. Ich hatte den Wohnungsschlüssel und Gott sei Dank habe ich auf die Tür aufgemacht und sowas. Wir haben da unsere Maßnahmen gemacht, alles in Ordnung. Und Gott sei Dank ist es früh genug aufgefallen, aber wir gehen da drunter. Ich wollte gerade meine Weste ausgezogen, wollte mich abrüsten im Auto. Also Weste ausziehen, nicht komplett abrüsten natürlich. Und dann höre ich von oben, Entschuldigung, Sie haben noch meinen Wohnungsschlüssel. Und ich so, oh fuck. Und bin dann schnell hoch und ich so, wenigstens passt einer hier auf, ne? Und hab dann den Schlüssel abgegeben. Das sind Dinge, die
passen. Ja, so auch immer so ein Ding, wenn ich den in meiner Klatte klemmen hab, das auch so. Erstmal durchgucken, ist alles wieder weg, was ich nicht
haben
soll.
Das sind Dinge, die passieren. Und die passieren auch nicht nur frischen PolizistInnen, sondern...
Man lernt daraus. Also ich werde jedes Mal gucken, was jetzt auf diesem Display steht.
Ja, ich habe auch immer meine Taschen danach abgegeben. Oder willst du mir erzählen, dass du damals in einer Filmbranche, also bei mir in der Schule, weißt du, was mir in der Schule alles passiert ist? Also am Anfang, das sind Dinge, die passieren, wenn man neu irgendwo ist und wenn man lernt. Und aus Fehlern lernt man...
Aber auch nur, wenn man dann auch sozusagen sich nicht versucht in der Täuschung und Tarnung des Fehlers, ne? Weil das ist leider, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen ein Themenfeld. Auch da habe ich immer groß plädiert für. Es können Sachen passieren, aber ich als Vorgesetzte in dem Fall wünsche mir, dass in dem Moment, wo es passiert, man mir das erzählt, damit ich dann quasi agieren kann. Weil es hilft mir überhaupt nichts, wenn man ein halbes Jahr lang vertuscht hat, dass der Wohnungsschlüssel, was weiß ich, hätte ja auch sein können, du sagst, also im Spind, beim Ausziehen, beim Umziehen, jetzt habe ich den Wohnungsschlüssel, was mache ich damit? Ja, erstmal in den Spind legen, ne? Ja, oder irgendwo so. Dann rutscht der am besten auch noch im Spind irgendwo hinten runter. Ja, man wechselt die Dienststelle und der liegt irgendwo in der Ecke und dann kann man das einfach nicht mehr heilen. Wenn dann in dem Moment, wo es dir auffällt, du dann sagst, ich hab hier, kann man heilen, alles gut, passiert nichts, kann man menschlich darüber sprechen. Leider ist erstere Variante gängiger zumindest.
Ja, aber liegt vielleicht auch genau eben daran, dass Leute dann Angst haben, wenn sie irgendwie, also dass dann noch mehr gemeckert wird oder das, wie gesagt, es haben ja ein paar, auch aus unserem Jahrgang, nicht so gute Erfahrungen in den Praktika gemacht, leider, dass da auch nochmal drauf hingewiesen wird, für alle Dienststellen, die mit Praktis zu tun haben, seid nett zu denen, seid lieb und bringt den Job gut an die Leute heran, damit sie keine Angst haben zu sagen, ey, scheiße, mir ist hier übrigens gerade, das Funkgerät war aus oder ich habe auf dem falschen Kanal gefunkt oder ist das, gehört der Schlüssel hier irgendwem oder ist der noch von der Wohnung, in der wir gerade waren? Wichtig zu kommunizieren und nicht Leuten Angst zu machen, dass die keine Fehler machen dürfen.
Ich meine, manchmal gerade so in den ersten Praktika, da haben die ja noch gar keine Erfahrungen gemacht. So, das heißt, es muss ja trotzdem irgendwo herkommen und es können nicht ausschließlich die Lehrer an der PA sein oder an der HWR die Dozenten. Das kann nicht sein, sondern es muss auch irgendwie so eine Art kollektive Geschichte sein, die sich irgendwie entwickelt. Und manchmal ist es schon so, dass ich auch das Gefühl habe, dass das auch ein bisschen wie das, was ich vorhin so gesagt habe, so leicht philosophisch auch ein bisschen damit zu tun hat, wie ich mich selber empfinde, wenn ich plötzlich entdecke, dass ich diesen Schlüssel versteckt habe. Weil du bist jetzt tatsächlich in der Lebensphase, wo du für dich sagst, ich habe den jetzt entdeckt oder der hat mich drauf aufmerksam gemacht und dann sage ich, oh Gott, wie blöd, aber passiert, mein Gott. Mhm. Aber vielleicht sind dann gerade diejenigen, die noch deutlich jünger sind, noch an der Position, wo sie sich selber sagen, ich habe einen Fehler gemacht, das macht mich als Menschen jetzt schlecht, das macht mich als Polizisten schlecht, was werden denn die anderen denken? Ohne dass sie vielleicht jemals schon so eine Erfahrung hatten. Mhm. Und manchmal ist es so, dass wenn man sich selber in so eine Erfahrung ja sieht, dass man sich da so ein bisschen reinstrudelt und plötzlich so eine Erfahrung bekommt, obwohl die vielleicht eigentlich gar nicht so gewesen wäre. Also ich will das gar nicht besonders jetzt deckeln im Sinne von, dass es das nicht gibt. Ich weiß, dass es das gibt und ich überall, wo ich das mitbekomme, wird das zum Beispiel übrigens ein Gespräch sein, wo ich eben nicht sage, ist ja nett, dass du mir das gesagt hast, wie schlecht du mit dem Praktikanten umgegangen bist, sondern da wird es von mir auch dann eine Standpauke geben. Mhm. Ne? Weil es gibt einfach Grenzen, die dann überschritten sind und es gibt auch leider Fehler, die tatsächlich in unserem Beruf nicht tolerierbar sind.
Absolut,
so. Und insofern, wenn diese Grenze überschritten ist, dann kann man noch so nett versuchen. Klar, gibt es dann immer noch die Art, wie man etwas sagt, aber da muss eine ganz klare Grenze hin. Und dann gibt es aber auch die Sachen, wo tatsächlich innerlich vielleicht schon irgendwas passiert ist, obwohl draußen noch gar nichts passiert ist. Und da ist es schon manchmal so, ich glaube, da haben wir manchmal ein bisschen den Nachteil, dass wir als Gesamtbehörde so ein bisschen ein Kosmos sind und dass wir viele Dinge irgendwie aufnehmen, die wir irgendwo aufschnappen, ohne dass wir selber einfach eine Verifizierung der ganzen Kiste haben, ohne dass wir selber wissen, was das mit mir selber jetzt vielleicht zu tun hat auch. Da mein Lieblingsbeispiel auf der Dienststelle, wo ich jetzt bin, es ist immer so, wenn irgendjemand mich sieht, mal wieder nach einer Zeit sagt, ah Mensch, Anja, wo bist du denn jetzt? Und ich sage dann, naja, da oben bei Els 112 und so. Ach so, was hast du denn gemacht?
Aber ja, das ist auch so, was ich denn nicht verstehe. Ich meine, klar, wenn da die Möglichkeit ist und da Interesse ist, soll auch jeder bitte in dieser Behörde machen, dienststellenmäßig, was er möchte oder wo die Interessen liegen. Das ist ja genau wieder das, was wir auch vorhin mit dem HD hatten. Wenn eben die Interessen jetzt bei sich bei Els oder bei der Sachbearbeitung oder riesengroß sind, dann mach das bitte. Wenn du dich da wohlfühlst und da deine Qualifikationen perfekt rauskommen, dann mach das, trau dich das, geh doch mal was anderes oder trau dich dann eben auch in den HD oder der Führungskraft zu sagen, ich könnte mir vorstellen, wie sieht es aus, hätte ich die Möglichkeit oder würden sie mich fördern und mich da irgendwie mit reinbringen?
Ja, aber angehangen, sei auch offen dafür, ja. Weil ich ganz viele Kolleginnen schon mitbekommen habe, die sagen, auf gar keinen Fall, diese Dienststelle, Spinnefeind, das ist ja hier so. Und dann kommen sie da an und irgendwie stellt sich raus, ach, so schlimm ist ja gar nicht. Und vielleicht ist das sogar ganz gut. Und also kann das ganz speziell von mir sagen. Man hat mich gefragt als Seiteneinsteigerin, Schupo oder Kripo. Für mich war klar, Schupo, sonst nix. Ich will unbedingt und Einsatz und möglichst viel Alarm und keine Ahnung was. Und dann war die erste Dienststelle ja Abschnitt. Und die zweite kam dann meine Direktionsleiterin zu mir und sagte, so und jetzt übrigens Kripo. Und ich dachte mir, auf gar keinen Fall, nein, nee, was ist jetzt los? Ich habe da nie einen Hehl draus gemacht. Ich bin auf der Dienststelle angekommen, habe gesagt, Leute, also ich bin jetzt eure Chefin, ich wollte nicht hierher, aber wir machen das Beste daraus.
Und das ist das Privileg des HDs, ne?
Nein, das ist auch das. Nein. Und das ist das, was ich jetzt tatsächlich finde, was einen echten Unterschied macht. Authentisch zu sich selber zu sein, zu sich. Nicht die anderen zu sagen, ihr seid scheiße, sondern ich hatte für mich das hier nicht als Thema. Und ich hatte für mich das Gefühl, Kripo ist nichts für mich. Und dann haben alle gesagt, ja, ist ja blöd, wir hätten schon gern jemand, der hier gerne ist. Dann habe ich gesagt, ich kann euch versprechen und das meine ich ernst und deswegen bin ich so authentisch.
Es wird jemand
kommen. Ich gehe sowieso irgendwann.
Ich werde gehen.
Ich kann euch versprechen, ich werde irgendwann wieder gehen. Nein, ich habe gesagt, ich kann euch versprechen, ich werde trotzdem alles tatsächlich daran setzen, in meiner Rolle hier, so wie ihr das verdient, das zu machen. Und deswegen habe ich das auch damals so formuliert. Und ich kann euch sagen, nach einem Dreivierteljahr dachte ich, weg will ich jetzt aber auch irgendwie nicht mehr, weil ich habe mit dem Team mich gut verstanden, wir haben uns gut eingearbeitet. Wir hatten am Anfang ein bisschen holprige Zeiten, weil das auch irgendwie alles ein bisschen schwierig war an dem Moment, aber haben uns dann so zusammengerauft, dass ich dann gesagt habe, Mensch, hier würde ich jetzt aber auch bleiben. Das geht aber nur, wenn man sich sagt, okay, ich bin jetzt aber auch offen dafür, wenn mir jemand es quasi anbietet. Und wenn dann irgendwann der Punkt kommt, wo man dann sagt, naja, gut, ich habe es jetzt wirklich versucht, aber es ist irgendwie nichts, dann kann man auch ganz gut wieder ins Gespräch gehen. Was übrigens im GD ein kleines bisschen leichter geht als im HD. Für alle, die sich HD interessieren und noch nicht so genau wissen, gerne auch bei mir anrufen. Wir können da gerne drüber quatschen.
Ich rufe dich bestimmt nochmal an. Ja, ich finde das schön, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Und ich glaube, aber auch da möchte ich nochmal einhaken, hast du natürlich nochmal eine andere Position als wir, weil ich finde, dass du hast gerade das Wort authentisch gesagt. Ich würde von Markus und mir jetzt mal, ich inkludiere dich da mal, mein Herz.
Bitte doch. Ich weiß mal noch nicht, was kommt. Ja, genau.
Wer weiß, ob du das hinterher bereust. Du kannst natürlich, soweit ich inkludiere, auch intervenieren.
Sprich erst mal und dann.
Ich würde von uns behaupten, weil ich dich auch sehr gut kenne, dass wir beide sehr authentische Menschen sind und wirklich auch das gar nicht drauf haben, uns zu verstellen.
Bis hierher klingt's gut.
Ja, ja.
Rede weiter.
Und zumindest ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe auch immer für mich gesagt, egal wo ich hinkomme, ich werde hier nicht das boykottieren und ich werde auch vor allen Dingen schon mal gar nicht mich selbst sabotieren. Das war mir immer ganz, ganz wichtig. Und dann ist trotzdem immer noch die Frage, wie wird damit umgegangen? Also, weil das ist ja auch häufig so, ich finde, ich nenne uns jetzt mal, und ich mache das eigentlich gar nicht gerne, aber mit starken, selbstbewussten Menschen haben auch immer noch einige Leute trotzdem Probleme und finden das dann, oder man gilt dann als schwierig oder sowas. Und das finde ich dann auch immer sehr schade. Oder mein Eindruck ist, dass du trotzdem immer noch für mich eine Führungskraft aus dem HD bist und das nochmal natürlich ein anderer Stand ist, als wenn so zwei AnwärterInnen da ihre Praktika irgendwo verrichten. Weißt du, worauf ich hinaus möchte,
Markus? Ja, ich hatte das in der Praktika-Folge ja auch gesagt, dass da auch mein Bärenführer bei K1 meinte, ist nicht deins, ne?
Ja.
Ich habe gesagt, nee. Das weiß ich. Trotzdem, das, ja. Ich habe gesagt, es ändert ja nichts daran, dass ich diese 6 Wochen meine Arbeit hier ordentlich verrichten werde und das mache und die Tipps annehme und Hinweise, klar, die ihr mir ja irgendwie mit auf den Weg gebt. Weil dafür seid ihr, ja, ich hatte einen Webführer, der auch 12 Jahre irgendwie schon gearbeitet hat. Ich habe gesagt, ich bin dankbar über jeden Tipp. Es ist einfach so mein Ding, dass ich mich hier vielleicht auf Dauer nicht wirklich sehe. Aber das ist halt eine Entscheidung, wie gesagt, für mich.
Ich glaube, dass wir da tatsächlich nochmal in einer anderen Position waren als die, die du hattest, Anja. Aber trotzdem, ich verstehe, simultan sich das irgendwie anwenden lässt, dass man sagt, immer 100% geben, egal ob man das jetzt gerade geil findet oder nicht.
Vielleicht kommt vielleicht sind die ersten 6 Wochen einfach nur anstrengend, weil ich mich da in den Weg stelle und sage, eigentlich wollte ich nicht, aber.
Also es sind auch immer wieder Faktoren, dass man ja sich immer da wohler fühlt, wo man weiß, wie es abläuft, ne? Und je mehr man irgendwo drinne ist, desto eher kann man sich da auch irgendwie anpassen. Und Fakt ist nun mal auch, wir haben einfach einen besonderen Beruf an ganz vielen Positionen. Da gibt es super viele Themenfelder, die man damit aufmachen kann. Es gibt einfach Felder, die müssen laufen. Es geht nicht anders. Und wir sind 24/7 im Dienst und bestimmte Dienststellen müssen 24/7 laufen. Und wenn halt jeder irgendwie sagt, ich mach das nicht, dann läuft es halt irgendwie nicht mehr und dann kann unsere Behörde als Ganzes auch nicht mehr funktionieren. Und manchmal muss man, glaube ich, also ich sage immer bei mir, ich bin jetzt an einer Position, da ist es eine HD-24-7-Stelle, die gibt es nicht so häufig in der Behörde. Und ich sage immer, jetzt bin ich in einem Alter, da kann ich das gut wuppen. Ich komme da gut klar mit, das passt bei mir privat super gut. Dieses Modell, was K1 ja auch fährt, das heißt ja offiziell ELS-Modell. Ich komme damit sehr gut klar und ich sage mir halt, jetzt bin ich gerade, finde ich, in so einer Art Generationsvertrag innerhalb der Behörde, dass ich das wuppen kann. Und ich hoffe, dass wenn ich irgendwann in einem Alter bin, wo ich das nicht mehr gut wuppen kann, dass dann jemand Jüngeres kommt und sagt, ja, aber ich kann es gerade, also übernehme ich das. Und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, ich glaube, dann würden wir insgesamt schon noch ein bisschen mehr noch mit dem Gedanken gehen, dass es nun mal dazugehört, dass sowohl Kripo als auch Schupo Schichtdienst hat und Dauerdienste hat und dass jeder da irgendwie so ein bisschen dran ist. Und dann, glaube ich, würden auch nicht, also wenn er dein Bärenführer das total gerne gemacht hat, total toll, finde ich super. Aber es gibt leider auch ein paar Kollegen, die müssen bis zur Pension das dann machen und wollen es eigentlich nicht mehr so gerne. Aber weil halt so wenig junge Kollegen irgendwie nachkommen, die für sich da auch so die Pflicht entdecken, dass das halt dazugehört, wird es dann irgendwie schwierig, weil man im Prinzip niemanden austauschen kann. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil, wie du es so oft und so schön schon betont hast, wir einfach ein Team sind. Sich damit zu beschäftigen, was kann ich, was will ich, was brauche ich, ist wichtig. Aber sich dann noch ab und an mal noch ein bisschen bewusst zu machen, dass wir hier in einem großen Topf irgendwie sind und dass wir alle aufeinander angewiesen sind, würde ich mir schon manchmal das ein oder andere mal noch wünschen. Und ich weiß gar nicht, ich kann einfach nicht aufhören zu reden, weil ich ja so unglaublich
ist überhaupt nicht schlimm.
Begeistert ja auch irgendwie von dem ganzen Wind. Aber ich habe auch so viele Themenfelder, wo ich immer wieder merke, dass es da irgendwie Gesprächsbedarf gibt. Und ich verstehe das. Und zwar von beiden Seiten immer wieder. Und ich würde mir einfach, glaube ich, auch wünschen, dass wir insgesamt noch mehr ins Gespräch kommen, weil ich glaube, dann kann man auch voll viel aufheben.
Das ist ein schönes Schlusswort, Markus.
Wir sind ein bisschen vom Lagezentrum abgekommen und wir haben Grundsatzdiskussionen geführt.
Aber ich finde es geil, weil wir haben noch, also das ist ja völlig gelogen, wenn wir jetzt sagen, wir hatten noch nie Kräfte aus dem HD da. Erinnere dich an Frau Boy-Seifert, an Frau Knapp, an Nathalie, ich möchte jetzt hier niemanden vergessen, an diese fantastischen.
Hast du jetzt aber dich ins Fettnäpfchen gesetzt, wenn du jetzt eine Aufzählung anfängst.
Ja, deswegen, und alle weiteren. Und wir haben ja auch andere, auch aus dem GD, tolle Führungskräfte hier gehabt. Und vor allen Dingen, ich möchte das auch nochmal betonen, wir haben vor allen Dingen sowohl im GD als auch im HD tolle weibliche Führungskräfte jetzt immer hier gehabt.
Ja, und die gute Kollegin aus dem MD hatten wir auch schon.
Ja, selbstverständlich. Ja, und auch übrigens tolle männliche Kollegen, ja, aus dem MD, aus dem GD, aus dem GD. Und deswegen, Anja, wir können ja jetzt mal die Mikros ausmachen und quatschen noch ein bisschen so weiter. Und auch wenn das, glaube ich, unsere ZuhörerInnen sehr interessiert, vielen Dank, dass du heute da warst.
Sehr gern. Ich fand es auch sehr spannend.
Ja.
Dass wir andere Themen jetzt präferiert haben. Die ist jetzt aber einfach, was angesprochen werden muss angesprochen werden.
Na, wenn ihr nochmal Lagezentrumsbedarf habt, gibt ja immer noch Möglichkeiten, dann sagt ihr nochmal Bescheid.
Das ist ja nicht die letzte Folge, die wir machen.
leider nicht für euch.
Ich würde sagen, dann müssen wir das zur Not nochmal einschieben, dass wir das vielleicht nochmal ein bisschen mehr mehr thematisieren. Ne?
Aber ich finde, wir haben jetzt mal ein tolles Gespräch geführt mit einer Quereinsteigerin aus dem HRD, einer Führungskraft, die eine, du hast eine Perspektive uns gerade geboten, die vielen von uns gar nicht ermöglicht wird, weil wann kommt man mal so ins Quatschen mit einer Führungskraft aus dem HRD, muss man ja auch einfach mal so sagen. Das ist mal wieder dieses tolle Privileg dieses tollen Podcasts hier, Markus.
Ja, na eben drum. Und wir wollen ja auch akquirieren. Und gerade solche Geschichten, wie du sie erzählst, also da wirst du ja nicht, wir hatten das ja auch schon bei KTI, dass da auch ganz viele Leute von außerhalb sind oder die sich dann irgendwie auch bewerben wollen. Also dass die Möglichkeit eben auch da ist, da jetzt nicht zu sagen, ich möchte jetzt 3 Jahre Polizeivollzugsdienst machen, sondern irgendwie direkt, wenn ich irgendwie schon was mache, direkt dort einzusteigen.
Also falls ihr wie Anja eine alte Teenagerliebe irgendwo glaubt, im Schrank vergraben oder in irgendeiner Kiste im Garten vergraben zu haben, die Polizei heißt, es ist nie zu spät, ganz wohl offensichtlich.
Den Spaten raus.
Genau, es ist sowohl im GD als im HD auch möglich, das zu tun. Und auch im MD kann man ja auch nochmal sehr spät einsteigen.
Bis 41.
Danke, Markus, dass wenigstens einer hier das unter Kontrolle hat. Ich würde jetzt gerne hier ausmachen.
Ja.
Vielen lieben Dank noch einmal.
Gerne, gerne.
Und ich bedanke mich an alle ZuhörerInnen bis in 2 Wochen.
Ja, bis dahin.
Tschüss.
Markus?
Mhm.
Hey, sei doch nicht so genervt, wenn ich dich hier, ich weiß, dass die Folge vorbei ist,
die
aber
Zuschauer dachten, sie haben es geschafft.
Die Zuschauer,
Zuhörer haben gedacht, sie haben es geschafft für heute, aber dem ist nicht so.
Nein, 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 ich habe noch eine kleine Sache und zwar, erinnerst du dich, dass wir letztes Jahr ja gemeinsam bei Gemeinsam Bund waren?
Mhm, das weiß ich
noch. Na und das ist ja dieses Jahr wieder.
Dieses Jahr sind wir nämlich wieder gemeinsam dort vor Ort. Es wird wieder ein Fest der Emotionen, Gefühle, Farben und Glitzer.
Jetzt hast du mich abgeholt.
Jetzt habe ich dich mit Glitzer und Champagner.
Ja, so und jetzt bin ich ja völlig im Boot.
So und jetzt habe ich dich nämlich im Boot. Nämlich am 14. Juli findet nämlich Gemeinsam Bund 2025 statt im Theater des Westens. Es sind noch restliche Karten zu erhalten. Ihr könnt gerne dazukommen und einen schönen Abend gemeinsam mit vielen tollen KünstlerInnen
verbringen. Und vor allen Dingen, kommt wirklich, weil es lohnt sich wirklich. Also ich stehe jetzt nicht so auf große Show-Reviews oder sonst, aber das war so witzig letztes Jahr und es war, wie der Name der Veranstaltung es schon sagt, es war so bunt. Ich habe so gelacht. Markus, wir hatten so Spaß da, obwohl wir
am Bühnenrand getanzt haben.
Hatten wir so viel Spaß und die Stimmung ist toll, die Leute sind toll.
Ja, und es ist natürlich auch alles für einen guten Zweck. Es werden wieder viele Vereine unterstützt. Deswegen kommt und unterstützt und feiert.
Mit uns die Pride. Pride is important. Also, liebe Leute, wir sehen uns am 14.07. im Theater des Westens zu Gemeinsam Bund.
Und jetzt wirklich.
Auf Wiederhören!